Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, es ist ein Kreuz mit dem Kreuz. Das Kreuz stört. Damit hätte die evangelische Lehrerin in Berlin wirklich nicht gerechnet. Auf einmal flattert ihr ein Brief ihrer Schulleitung ins Haus, in dem ihr per Dienstanweisung verboten wird, in der Schule weiterhin ihr kleines Halskettchen mit dem Kreuzanhänger um den Hals zu tragen. Das widerspräche doch dem Berliner Neutralitätsgesetz. Diese Meldung ging in dieser Woche durch die Presse. Und das war, wenn ich auf dem Kalender richtig geschaut habe, nicht der 1. April. Das war kein Aprilscherz. Wie bitte? Eine Schmuckkette mit einem kleinen Kreuz daran? So wie manche es seit ihrer Konfirmation ihr Leben lang tragen, verboten? In unserem Land verboten? Wo leben wir eigentlich? Doch was hat es mit diesem Kreuz eigentlich auf sich? Unser christlicher Glaube ohne das Kreuz gar nicht vorstellbar. Karfreitag. Ohne Kreuz gäbe es ihn nicht. Sündenvergebung, ewiges Leben, ohne Kreuz gäbe es das nicht. Aber wie unterschiedlich begegnen Menschen dem Kreuz. Den einen ist es völlig gleichgültig. Andere verspotten es, wieder andere bekämpfen es oder wollen es verbieten. Und wir? Wir wollen uns heute einmal zu den Menschen gesellen, die damals in Jerusalem unterm Kreuz standen. Menschen unterm Kreuz. In Amsterdam befindet sich das Museum Het Rembrandthuis, das ehemalige Wohnhaus von dem großen Künstler Rembrandt. Und darin hängt ein Monumentalgemälde eines Vorläufers von Rembrandt, Pieter Lastman, die Kreuzigung aus dem Jahre 1616. Schauen wir es uns an. Menschen unterm Kreuz. Das ganze Bild beeindruckt erstmal durch seine Dunkelheit. In den Evangelien lesen wir, und von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. In diese Finsternis sind alle Dunkelheiten und Nächte unserer Welt aufgenommen. In dieser Dunkelheit, da steckt die Dunkelheit von Leid und Angst, von Mord und Terror, von Krankheit und Tod. Und Jesus ist da mittendrin. Er solidarisiert sich mit unserer dunklen Welt. Und das heißt doch, er kennt die Dunkelheiten unserer Welt und unseres Lebens. Und wenn es in deinem Leben mal Nacht ist, so richtig dunkel, so ausweglos, dann darfst du wissen, und dieses Bild zeigt es, Jesus ist mittendrin. Mittendrin. Er ist bei dir. Er steht dir bei. Und dann sehen wir da unter dem Kreuz all diese Menschen da. Ja, es war ein ziemliches Getümmel, da waren so einige. Schauen wir mal hin, wen man da alles sieht. Und ich möchte dabei fragen, wer von denen sind wir? Wer sind Sie? Wer bist du? Wer bin ich? Also schauen wir uns doch mal an, wen man da alles sieht. Nein, erstmal, wen man nicht sieht. Bei all diesen Gestalten und Leuten, ja, da fehlen welche. Von den Jüngern Jesu, da ist gerade mal ein einziger da, nämlich Johannes im roten Gewand, direkt am Kreuz Jesu steht er. Aber wo sind denn all die anderen? Wo ist Petrus? Er ist nicht da. Ausgerechnet die engsten Freunde Jesu sucht man vergebens unterm Kreuz. Das macht mich nachdenklich. Ausgerechnet die, die Jesus lieb haben, die ihm nachfolgen, die an ihn glauben, die fehlen. Sie haben Angst. Sie lassen ihn im Stich. Das macht demütig. Das macht still. Denn kennen wir das vielleicht? Auch wenn wir zu denen gehören, die ganz fest an Jesus glauben, so gibt es doch auch bei uns Zeiten des Zweifels. Zeiten, wo wir ihn im Stich lassen. Und wie befreiend ist es da zu hören, dass er uns nicht im Stich lässt. Paulus sagt es so, sind wir untreu, so bleibt er dennoch treu. Jedenfalls sollten wir uns nicht allzu viel auf unseren Glauben einbilden. An anderer Stelle sagt Paulus, wer meint, er stehe, mag zusehen, dass er nicht falle. Wir wollen nicht wie die Jünger fehlen unterm Kreuz. Wir wollen dabei sein. Doch was sind das denn nun für Menschen unter dem Kreuz? Sie sind ja so ganz verschieden. Ganz unterschiedlich. Zum Ersten, da sind die Soldaten. Man kann sie kaum erkennen in der Dunkelheit. Rechts vom Kreuz unten sind sie zu sehen. Da, ein wenig angedeutet. Wenn man sie etwas größer ins Bild nimmt, dann kann man es erahnen, was sie da tun. Sie spielen ein Spiel, sie würfeln um das Gewand. Die Soldaten. Sie tun ihre Pflicht. Nicht das erste Mal, sie haben schon viele Menschen gekreuzigt. Das gehört wohl oder übel zu ihrer Arbeit. Sie tun eben ihre Pflicht. Diese Soldaten sind abgestumpft. Zum Glück sind nicht alle Soldaten so. Und ich weiß auch, dass es in dieser Welt Soldaten braucht. Ja, in dieser Welt, die vom Bösen so oft beherrscht wird, braucht es Soldaten. Soldaten, die oft ihr Leben riskieren müssen, um irgendwo das Böse wenigstens ein bisschen einzudämmen, zu bekämpfen. Doch diese Soldaten hier, sie sind verroht, wie so manche Gewalttäter. Männer, die zu Hause vielleicht gute Ehemänner und Väter sind, foltern Gefangene, töten Unschuldige. In Syrien, in Ägypten, im Irak, in Auschwitz, im Archipel Gulag. In Ruanda, an so vielen Orten auf dieser Welt, zu allen Zeiten. Soldaten, Männer, die zu Hause Familie haben, machen Jagd auf Zivilisten, schießen auf Kinder oder erschießen ihre Eltern vor deren Augen. Menschen können sich Schreckliches einfallen lassen, andere zu demütigen und zu quälen. Die Soldaten unter dem Kreuz sind Menschen, die ihre Pflicht tun. Sie tun, was ihnen gesagt wird. Sie handeln wie Maschinen, wie Roboter ohne eigenen Kopf. Sie tun ihre Pflicht und merken nicht, dass sie Gottes Sohn dabei kreuzigen. Und am Ende losen sie über die Kleider des Getöteten. Ein kleines Spiel, ein willkommener Zugewinn, ein Trinkgeld sozusagen für ihre harte Arbeit. Und Jesus, er sieht sie. Und er hat ein Wort. Er hat ein Wort selbst für die Soldaten. Er betet für sie mitten in den schlimmsten Schmerzen. Nicht erst später, wenn alles vorbei ist, sondern jetzt, wo es am meisten wehtut, da betet er für sie. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was haben wir für einen Herrn, der so betet? Ich frage mich, kann ich auch so beten für andere, die mich verletzen? Was ist das für eine Liebe? Und ich muss sagen, es hat mich schon sehr bewegt, als vor kurzem hier eine Konfirmandin das Fürbittengebet gesprochen hat, das sie selber formuliert hat. Und da hat sie nämlich gebetet für die Opfer von Terrorismus und Gewalt. Aber dann betet sie auch für die Terroristen selbst. Und bitte hilf den Terroristen, dass sie aufhören mit ihrem bösen Tun und dass sie zum Glauben an dich finden. Noch ist nichts verloren, solange sie unterm Kreuz sind, solange Jesus noch da ist. Und dann ist da das Volk. Das Volk, es ist so gut wie gar nicht zu sehen, jetzt hier auf dem Bild, dafür ist es einfach auch jetzt zu hell in der Kirche, denn das Volk ist ganz im Dunkeln. Es ist noch dunkler als die Soldaten, die wir eben gesehen haben. Vielleicht kann man es ein wenig erahnen, wenn man es größer macht. Ja, da hinten sehen Sie die Gesichter im Dunkeln. Nur angedeutet. Unbeteiligt, am Rande und doch irgendwie neugierig. Und so lesen wir im Lukas-Evangelium, und das Volk stand da und sah zu. Und das Volk stand da und sah zu. Solche Menschen gibt es immer wieder. Da, wo andere leiden, sind sie Zuschauer. Gaffer, Menschen, die dem Horror ins Auge sehen wollen, die das Blut sehen wollen, sie gaffen und sie schweigen. Zuschauer sind nicht weniger geworden seit damals. Durch das Fernsehen kommen Tote, Verwundete, Traumatisierte, Trauernde aus den Katastrophen unserer Zeit direkt in unser Wohnzimmer. Das Zuschauen wird uns immer leichter gemacht. Jesus hat nie nur zugeschaut und er tut es bis heute nicht. Er identifiziert sich mit denen, die Unrecht leiden. Ich war hungrig, sagt er, und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich wurde gefoltert und ihr habt zugesehen. Ich hatte Durst nach Gerechtigkeit und ihr habt euch ein Bier vor eurem Fernseher aufgemacht. Sagt nie wieder, dass ihr nichts gewusst habt. Ihr habt es selbst gesehen. Sind wir nur Zuschauer? Weil wir meinen, wir können ja eh nichts tun? Ist das so? Wir können doch zumindest die Hände falten und beten für die, die da Opfer sind. Und ich glaube, wir können auch noch mehr. Wir können auch etwas tun. Und dann sind da noch die Oberen. Ganz links am Bildrand sind sie zu erkennen. Die Schriftgelehrten, die Ratsmitglieder und Rechtsexperten. Da sind sie. Leute, die die Bibel gut kennen, die im Kopf gut Bescheid wissen über Gottes Willen. Aber im Herzen sind sie weit weg. Sie haben den Machtkampf gewonnen. Ja, sie haben mal wieder Recht behalten und nun spotten sie. Er hatte ihre Autorität, ihre Tradition, den Ernst ihres Glaubens nicht ernst genommen. Er hatte ihre Gebote übertreten. Das hat er nun davon. Zeig es, wenn du der Messias bist. Ein König, der nicht zeigen kann, wer er ist, der ist kein König. Wir wollen sehen, was wir glauben sollen. Wir wollen dich stark erleben oder gar nicht. Ein Messias, den wir nicht sehen können in seiner Macht, der uns nicht befreit von unseren irdischen Sorgen und Problemen, den wollen wir nicht. Und so sitzt da der eine dort im blauen Gewand. Ja, er sitzt auf einem Pferd, hoch zu Ross eben. Er sitzt auf einem hohen Ross der Selbstgerechtigkeit, ganz leger. Und er schaut noch nicht mal hin. Er schaut nicht hin, wie Jesus dort am Kreuz stirbt. Das lässt ihn kalt. Und wie viele schauen auch heute noch nicht mal hin zum Kreuz. Karfreitag, da schaut man doch nicht ans Kreuz, da fährt man in den Urlaub und geht womöglich tanzen. Wie viele lässt Jesus kalt? Aber da ist auf der anderen Seite des Bildes noch ein ganz anderer dort in dem hellen weißen Gewand. Da steht er, der römische Hauptmann. Er steht am Rand, er ist ein Heide. Aber er wird gehört haben, als Jesus betete, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er stand am Rand, aber er stand nahe dabei am Rand. Er hat die Soldaten ja befehligt. Und dann, so lesen wir, dann heißt es, da fing der römische Hauptmann an, Gott zu loben. Und er sagt, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Der Hauptmann wird kaum etwas verstanden haben von dem, was da geschehen ist. Er hat nie den Kindergottesdienst besucht. Er war ja ein Gegner Jesu. Aber dann hat er etwas gespürt von dieser unendlichen Liebe dieses Mannes dort am Kreuz, der da, und das spürt der Hauptmann, der da unschuldig sein Leben gibt. Und die Menschen, die ihm das angefügt haben, mit weit geöffneten Augen der Liebe ansieht. Und so zeigt dieser Hauptmann, dieser Heide, er zeigt mit seinem Finger auf das Kreuz. Wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Und auf einmal ist der, der erst ganz weit weg war, ganz nahe dran. Das ist auch eine Chance für die unter uns, die sich vielleicht weit weg fühlen vom Glauben, denen das alles noch fremd ist. So wie der römische Hauptmann kann jeder zum Gekreuzigten finden. Und dann sind da ja noch einige Frauen direkt am Kreuz. Und Johannes, er ist von den Freunden Jesu der einzige Mann, der dabei ist. Merkwürdig, viel mehr Frauen als Männer, so ist es oft in der Kirche. Das angeblich starke Geschlecht tut sich oft so schwer mit dem Glauben. Tut sich schwer einzusehen, dass es schwach ist und Jesus braucht. Doch Johannes, er ist dabei. Und neben Johannes steht Maria, die Mutter Jesu. Da sieht man die beiden und die anderen Frauen mit dabei. Die Mutter Jesu, Maria, sie kann es gar nicht fassen, was da geschieht. Wie schrecklich, wenn Eltern den Tod ihres Kindes miterleben müssen. Es ist so ziemlich das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Aber Jesus, er sieht ihren Schmerz und obwohl er selber unsägliche Schmerzen leidet, gilt seine ganze Aufmerksamkeit und seine Liebe ihr und auch seinem Freund Johannes. Und so sagt er zu seiner Mutter, Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger, siehe, das ist deine Mutter. Wie er noch in seiner Todesstunde Beziehung stiftet, eine neue Familie schafft. Das, ihr Lieben, das ist eigentlich die Geburtsstunde von Gemeinde. Gemeinde heißt, seid füreinander da, so wie ich für euch da bin, sagt Jesus. Steht euch bei im Leid. Ja, es ist schon Jesus selbst, der uns in schwersten Anfechtungen und im Leiden Trost gibt. Aber er tut dies oft durch andere Menschen. Durch Brüder und Schwestern im Glauben. Wem kannst du ein Johannes sein? Und da ist noch Maria Magdalena, die Frau, die dort ganz unten am Fuße des Kreuzes zu sehen ist, die das Kreuz fest umklammert, denn sie spürt noch einmal, da ist einer, der mich aus tiefstem Herzen geliebt hat. Der nicht meinen Körper geliebt hat und meine Seele gehasst hat, sondern der mich ganz geliebt hat. Einer, der nicht auf meine Fehler und Versagen geschaut hat, sondern einer, der mich gesund geliebt hat, der mir vergeben hat. Und so klammert sich diese Frau an das Kreuz. Denn ihr wurden viele Schulden erlassen. Und darum ist ihre Liebe so groß. Sind wir Maria Magdalena? Können wir ermessen und erkennen, wie viel er uns vergeben hat, damit wenigstens ein klein bisschen von dieser Menge des Erlebten an Vergebung in unserer Liebe sich widerspiegelt? Klammern wir uns so ans Kreuz? Es ist unsere einzige Rettung. Und dann ist da noch jemand. Man kann ihn gar nicht so recht erkennen. Ganz unten am Bildrand ist er zu sehen. Und das ist eigentümlich. In ganz vielen Kreuzesdarstellungen ist er zu sehen, schon in den ganz alten Ikonen. Man kann ihn noch nicht gut erkennen. Vielleicht hier etwas besser. Nein, immer noch nicht. Er ist schon ein wenig in die Jahre gekommen. Das ist der alte Adam, der dort liegt, dieser Schädel auf Golgatha, der Schädelstätte. Die Künstler haben von den ersten Jahrhunderten an den Schädel Adams unter das Kreuz gemalt, weil sie damit ausdrücken wollten, so wie durch einen Menschen, wie durch diesen Adam die Sünde in die Welt gekommen ist, so geschieht durch einen die Erlösung, durch Jesus, der am Kreuz sein Leben gibt. Für alle Adams Kinder und Evas Töchter. Ja, da dieser Schädel, der steht für die Vergänglichkeit, für die Schuld, für den Tod in unserer Welt. Dieser Schädel steht dafür, aber das Kreuz ist größer. Das ist darüber und das bedeutet, das ist die Erlösung. Die Erlösung auch von der Vergänglichkeit unseres Lebens. Und wenn wir dereinst einmal an der Schwelle des Todes stehen, keiner von uns weiß wann, dann ist es gut zu wissen, Jesus ist für mich gestorben und er hat den Tod besiegt. Er hat die Arme weit ausgebreitet, nicht nur am Kreuz, sondern an der Pforte des Himmels. Und damit sagt er, ich lade dich ein, zu mir zu kommen. Vertrau dich mir an. So sind die Menschen unterm Kreuz ganz unterschiedlich. Wer bist du? Wer bin ich? Bist du nur Zuschauer? Bist du der Hauptmann, der endlich zum Glauben findet? Bist du Johannes, der Freund, der bei Jesus bleibt und mit ihm mitgeht und für andere da sein will? Bist du Maria Magdalena, die ihn ganz doll lieben will, weil sie selbst von ihm geliebt wurde? Vielleicht bist du mal dieser, mal jener. Jesus ist immer der Gleiche. Er ist der, der für uns da ist. Wer Jesus für mich ist, einer, der für mich ist. Amen.